Moin und herzlich willkommen zum KI-Tüpfelchen für deinen Stalltag. Wir tauchen ein in die Welt der künstlichen Intelligenz und zeigen dir, wie sie deinen Pferdealltag unterstützen kann. Von praktischen Anwendungen bis zu zukunftsweisenden Möglichkeiten für dich und dein Pferd. Hier erfährst du, was heute schon funktioniert und wie du direkt davon profitieren kannst. Los geht's! Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Solo-Folge vom KI-Tüpfelchen-Podcast für deinen Stalltag. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute gibt es eine Folge, auf die ich mich seit Wochen freue, und zwar gleich eine Doppelfolge. Wir haben bei Kernkompetenz Pferde in den letzten Wochen unsere komplette Webseite neu gebaut. Komplett, von Grund auf mit KI-Unterstützung. Ohne klassisches Entwicklerteam. Wenn du kernkompetenz-pferd.de in den letzten Jahren mal besucht hast, dann hast du eine WordPress-Seite mit Elementor gesehen. Über die Jahre gewachsen mit allem, was da so dazugehört. Und das, was du da heute siehst, läuft auf einem komplett neuen technischen Fundament. Das ist eine eigene Plattform auf Basis von Next.json, also Next.js. Heute in Folge A geht es mir um das Warum und um das Wie im Groben. Warum wir das überhaupt gemacht haben, was uns dazu gebracht hat und wie der Weg ungefähr aussah. In 2 Wochen dann, dem üblichen Rhythmus, gibt's Folge B. Darin gehe ich dann ein bisschen mehr ins Detail. Da geht es um das Wie ganz genau, um die Knackpunkte, um die Stellen, an denen wir, oder ich besser gesagt mal, richtig gestolpert bin, und natürlich dann auch um mein ganz ehrliches Fazit. Wenn du selbst eine Webseite betreibst und immer wieder gegen diese Grenzen deines Tools stößt, dann bleib unbedingt dran. Ich glaube, du nimmst aus dieser Folge richtig viel mit. Lass mich zu Beginn einmal kurz einordnen, wo wir herkommen. Kernkompetenz Pferd ist seit fast 10 Jahren online. Das heißt, die Webseite ist über die Jahre gewachsen. Erst klein, dann mehr Inhalte, mehr Funktionen, mehr Seiten. Das kennst du wahrscheinlich, wenn du selbst etwas im Netz aufgebaut hast. Unser Stack, also unser Setup, die Tools, mit denen wir gearbeitet haben, war bisher ganz klassisch. WordPress als System, Elementor als visueller Page-Builder. Du arbeitest vielleicht mit Wix, mit Strato, mit irgendeinem anderen Page-Builder, aber nur so für die Einordnung. Und daneben natürlich dann ein ordentlicher Park an Plugins drumherum. Und damit ich gleich fair bin, Elementor war für unseren Start eine super Lösung. Du baust visuell, du siehst sofort, was du machst, du brauchst keinen Entwickler für jede Kleinigkeit. Das ist ein Riesenvorteil, gerade am Anfang, und vor allem vor 10 Jahren gab es das, was wir heute machen, noch gar nicht. Deswegen war das für uns damals genau das Richtige. Aber irgendwann hat sich das dann gedreht und ich nehme dich kurz mit durch die 6 Punkte, die mich am Ende wirklich frustriert haben. Vielleicht erkennst du dich an der einen oder anderen Stelle dann wieder und kannst unsere oder meine Entscheidung dann auch ein bisschen besser verstehen. Punkt 1. Ich nenne es mal Kraut und Rüben. Über die Jahre hat jede Seite ein bisschen anders ausgesehen. Hier mal ein anderer Button, da ein anderer Abstand, drüben eine andere Schriftgröße, mal blau, mal grün, mal irgendwas dazwischen. Die Webseite hat ihre Designsprache ein bisschen verloren. Gar nicht im Groben, sondern eher im Detail. Und das Ganze auch nicht mit einem großen Knall, sondern einfach schleichend über die Jahre. Mit jeder Seite, mit jedem neuen Programm ein kleines bisschen mehr. Punkt 2. Das war die globale Änderungen waren faktisch unmöglich zum Ende hin. Wenn ich auf 51 verschiedenen Dankesseiten den Hauptbutton ändern wollte, dann war das ein Tagesprojekt. Ich musste Seiten öffnen, Editor laden, ändern, speichern, nächste Seite. 51 mal das Gleiche. Das ist ehrlich gesagt keine Arbeit, das ist eine Bestrafung. Punkt 3. Eins meiner absoluten Hate-Stories, die Pop-Up-Story. Stell dir vor, du willst ein Pop-Up einbauen. Klingt einfach. Vielleicht ist es bei manchen kleineren Seiten auch tatsächlich noch einfach. Bei uns hat mich jedes einzelne Pop-up einen halben Tag gekostet. Plugin auswählen, konfigurieren, mit den Bedingungen, also den Conditions kämpfen. Mal wollte das Ding auf Mobile nicht aufgeben, mal hat der Cookie-Banner damit gestritten, mal war es zu schnell zu, mal gar nicht zu. Und am Ende hat es trotzdem nicht so funktioniert, wie ich es wollte. Punkt 4. Einer der härtesten Knackpunkte oder wichtigsten Stellschrauben, wichtigsten Entscheidungsfaktoren war die Ladegeschwindigkeit, vor allem auch auf dem Handy, also auf Mobile Devices. WordPress macht für jeden Seitenaufruf eine Datenbankabfrage. Dazu kommen Plugin-Aufrufe, dazu CSS aus etlichen verschiedenen Quellen. Und das merkt man, vor allem auf dem Handy, vor allem im Stall, wenn das Netz schwächelt. Und das merken dann auch die Besucher. Das ist ziemlich frustrierend, wenn du schnelles Internet und schnelle Seiten gewohnt bist und dann auf eine Seite kommst, wo einfach gefühlt das Ding eine halbe Ewigkeit dauert, um zu laden. Punkt 5, unser Update-Roulette. Bei jedem Plugin-Update Bauchschmerzen, geht etwas kaputt, funktioniert das nach dem Update noch so, wie es vorher funktioniert hat. Und ehrlich gesagt, habe ich Updates oft genug rausgeschoben, weil ich keine Lust hatte auf Überraschungen hatte. Punkt Nummer 6, Abhängigkeit von externen Experten. Selbst die Sachen, die ich technisch verstanden habe, konnte ich oft nicht selber sauber umsetzen. Für jede größere Anpassung musste ich also einen WordPress- oder Elementor-Experten ranholen, besonders dann für die Design-Elemente, weil ich es nicht so umsetzen konnte, wie ich mir das vorgestellt habe. Das hieß dann immer warten, manchmal Tage, Wochen lang bezahlen, auch gerne ordentlich bezahlen, und am Ende war ich trotzdem nicht in der Lage, das nächste Mal selbst nachzubessern oder das Ganze einfach nur zu duplizieren und als Template zu verwenden. Das war also ein endloser Kreislauf, der mich am Ende doch extremst genervt hat. Das sah dann so aus: Ich habe irgendwann eine Idee gehabt, gerne auch am Wochenende, Sonntag, Ganzes aufgeschrieben, rausgeschickt, auf Termin gewartet, Angebot bekommen, beauftragen, auf Umsetzung warten. Der Schwung war weg, bevor die Idee live war. Und wenn es was Kurzfristiges war, was wirklich ein Momentum gemacht oder erzeugt hätte, war der Zug abgefahren. Also eigentlich ein totaler Killer. Lass mich das einmal ein bisschen einsortieren, bevor du denkst, ich rede WordPress schlecht. Tue ich nicht. Es war keine schlechte Lösung. Es war die richtige Lösung für ihre Zeit. Aber irgendwann merkst du halt, du arbeitest nicht mehr mit deinem Tool, du arbeitest irgendwie gegen es und alles sind Kompromisse. Und du bist auch nicht mehr Herr über deine eigene Webseite. So war es zumindest bei mir oder bei uns, und das war echt ein sehr bescheidenes Gefühl. Was hat denn jetzt endlich den Ausschlag gegeben? Ganz ehrlich, KI-Tools, mit denen du Code schreiben kannst. Das war bei uns so der Auslöser und für mich der initiale Funke, der mich auf diese Idee gebracht hat. Bei mir konkret war es dann tatsächlich Claude Code. Vielleicht hast du den Begriff Vibe Coding schon mal gehört. Falls nicht, kurz erklärt: Du beschreibst in normaler Sprache, was du willst. Du sagst der KI auf Deutsch oder auf Englisch oder auf welcher Sprache auch immer, was du brauchst. Und die KI schreibt dir den Code dafür. Du testest das Ganze, du gibst Feedback, sie verbessert, und so arbeitest du dich Stück für Stück voran. Du musst dafür kein klassischer Entwickler sein, aber lass dir gesagt sein, ein bisschen technisches Verständnis hilft da enorm. Und das ist mir an der Stelle wichtig, ehrlich zu sein. Ich war nie professioneller Webentwickler. Ich verstehe Code mittlerweile, wenn ich ihn sehe, und ich habe in den fast 10 Jahren Kernkompetenz Pferd mein technisches Verständnis Schritt für Schritt aufgebaut und würde mich da jetzt einmal auf dem fortgeschrittenen doch Entwicklerniveau einstufen. Aber ich hätte trotzdem vor 2 Jahren niemals eine Webseite in dieser Größenordnung selbst gebaut. Was sich verändert hat, ist also nicht unbedingt meine Fähigkeit, natürlich auch ein bisschen, aber was sich verändert hat, ist tatsächlich das Werkzeug. Und damit du mich hier auch nicht falsch verstehst, die KI ist da definitiv kein Zauberstab. Sie macht immer noch Fehler und deswegen, du musst verstehen, was sie tut, sonst baust du dir blind Sicherheitslücken ein. Oder eine Architektur, die dir später um die Ohren fliegt. Also Vibe Coding ja, aber wie immer, wenn ich was sage, mit Kopf anschalten. Und das ist auch der Gedanke hinter diesem Podcast, ne? Du weißt es, Team Kopf einschalten. Ich nehme dich jetzt mit zu den drei Treibern, also drei Gründe, warum ich am Ende gesagt habe, wir machen das, ich baue das jetzt neu. Treiber Nummer eins war die Flexibilität und die Eigenständigkeit. Ich wollte ein System, in dem ich neue Funktionen selbst bauen kann, sobald ich sie brauche. Nicht warten, bis irgendein Plugin-Hersteller das Feature liefert oder eben nicht liefert oder bis vielleicht ein Entwickler für mich Zeit hat und mir das für viel, viel Geld dann auf WordPress Elementor Basis baut. Es läuft dann so ab. Heute habe ich eine Idee. Ich setze mich an den Rechner mit Cloud-Code im Rücken und nach 2 Stunden ist das Ding live. Die Souveränität ist das, wofür ich das alles gemacht habe. Konkretes Beispiel dazu. Wir haben unseren Pferdemenschen-Typentest auf der Webseite gerade komplett neu gebaut, auch dann als Folgeprojekt von der neuen Seite. Mit eigener Logik, mit eigenem Modal, eigener Auslieferung. In WordPress wäre das ein Albtraum gewesen oder besser gesagt nahezu unmöglich. Ich habe das also bis dato oder bis zu dem Wechsel so gemacht, auf der WordPress-Seite gab es einen Button, einen Link, der auf eine externe Plattform, auf ein Formulartool verwiesen hat. Dort war dann dieser Test mit 9 Fragen, dort waren Regeln hinterlegt, die für jede Frage ein Punktesystem bewertet. Am Ende gab es ein Formular, der die Nutzer dann eingetragen hat bei uns im E-Mail-Marketing-Tool. Sie haben eine E-Mail mit dem Ergebnis bekommen. Also du siehst schon viele, viele Schritte, viel Conversion-Killer zwischendrin, die am Ende das Tool wirklich unschön gemacht haben oder diesen Test unschön gemacht haben und für uns dann auch die Conversion kaputt gemacht haben. Heute sieht es jetzt so aus, dass alles in Next.json auf unserer Seite stattfindet. Natürlich auch am Ende mit einer kleinen einem Eintragungsformular, aber auch das über Next.json gebaut. Ohne Conversion Killer. Der Nutzer bekommt direkt sein Ergebnis und hat seinen Mehrwert daraus gezogen. Treiber Nummer 2 war ganz klar die Geschwindigkeit. Eine moderne Next.json-Seite läuft technisch in einer ganz anderen Liga als eine gewachsene WordPress-Seite. Das ist einfach so und ich bin selber jetzt nach einer Woche Live-Lauf der Seite immer noch einfach jedes Mal begeistert, wenn ich was anklicke und boom, die Seite ist da. Das hat, wie gesagt, tatsächlich vorher 5, 6, 7 Sekunden gedauert, bis es da war. Und wenn du auf was wartest, sind 7 Sekunden eine Weltreise. Das ist wirklich, dieser Vergleich ist Unterschied wie Tag und Nacht. Warum ist das jetzt so? Statisches Pre-Rendering, also Seiten, die schon fertig sind und fertig da liegen, wenn der Besucher kommt, das führt einfach zu viel schnelleren Ladezeiten. Wir haben keine Datenbanken, Roundtrips für jeden Aufruf, weniger Code, der überhaupt ausgeliefert wird. Und das spüren die Besucher direkt. Und das ist auch super SEO-relevant. Also Google misst, wie schnell deine Seite lädt und wertet das ein. Und wie gesagt, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Treiber Nummer 3 war wirklich die Konsistenz und die, wie würde ich sagen, die globale Kontrolle. Das hängt direkt am Punkt 1 von vorhin, Kraut und Rüben. Im neuen System wirkt sich eine Codeänderung zum Beispiel auf alle 51 Danke-Seiten aus, die diese Komponente nutzen. Das heißt, die Designsprache wird nicht mehr nur eingehalten, weil ich daran denke, sondern weil das System es erzwingt. Jetzt möchte ich noch kurz auf einen Punkt eingehen, der dir vielleicht gerade durch den Kopf geht und der dir da draußen auch oft vermittelt wird oder verkauft wird. Verkauft ist ein passender Begriff. Vielleicht denkst du, na klar, Henrik, und dann sparst du auch noch Geld dabei. Stopp, ganz klar, stopp. Das stimmt nämlich nicht. Also dir wird da draußen oft verkauft, dass diese selbstprogrammierten KI-Tools viel, viel günstiger als alles andere sind. Das mag an vielen Stellen stimmen, aber wenn man jetzt mal so eine die Kosten für WordPress und Elementor, das sind auch hunderte tausend Euro, nicht hunderte tausend Euro, sondern hunderte oder tausende Euros pro Jahr. Aber das ist jetzt kein Weltuntergang. Warum sage ich dir das? Wir sind nämlich jetzt bei Wercel Pro, das ist, dazu komme ich gleich noch, also unser neuer Deployment-Anbieter, da, wie gesagt, im Pro-Tarif und auch bei Superbase, einer Datenbank, die wir jetzt benutzen, auch im Pro-Tarif. Das heißt, unsere reine Infrastruktur ist eher sogar ein kleines bisschen teurer als vorher, was die Webseite angeht. Aber perspektivisch auf die Möglichkeiten, die uns das gibt, die Punkte, die ich dir eben beschrieben habe, etc. pp., ist das von der Preis-Leistung her definitiv ein No-Brainer. Aber das war auch, wie gesagt, bei mir nie der Punkt. Also ich wollte jetzt nicht günstiger werden mit dem ganzen Setup. Der Punkt war, was ich heute in einer Stunde umbauen kann, hätte mich in WordPress eine Woche gekostet. Oder einen externen Dienstleister, auf den ich gewartet hätte. Also diese Investition rechnet sich in Zeit, in Flexibilität, in Möglichkeiten und nicht in eingesparten Euros. Jetzt einmal kurz zu der Frage, womit habe ich das eigentlich gebaut? Du musst dir die Begriffe nicht merken. Ich sag dir kurz, worum es bei jedem geht, damit du das Bild im Kopf hast. Erstens Next.json statt WordPress. Also Next.json ist ein modernes Framework für richtige Web-Apps. Alles ist Code, alles ist versionsverwaltet. Das heißt, jede Änderung ist nachvollziehbar. Jede Änderung kann ich notfalls zurückrollen. Zweitens GitHub. Das ist die Stelle, an der unser kompletter Code liegt. Du kannst dir das vorstellen wie eine riesige versionierten Aktenschrank für alles, was zur Webseite gehört. Jede Änderung wird dort gespeichert. Wer hat was wann gemacht? Was war der letzte Stand letzte Woche? Was war der Stand vor 3 Monaten? Alles ist also nachvollziehbar, genau. Drittens. Wercel als Hosting-Anbieter. Das ist eine Plattform, auf der die Seite am Ende läuft. Und jetzt wird's spannend, denn Wercel hängt direkt an GitHub. Damit du dir das vorstellen kannst, wie das im Alltag aussieht, gehe ich kurz durch, wie eine Änderung bei mir dann abläuft. Also ich habe die komplette Webseite als Ordner lokal auf meinem Rechner. Also ein Ordner mit ganz vielen Dateien drin, Code-Dateien, die im Endeffekt, wenn von mir beauftragt, mit GitHub synchronisiert werden. Also ich öffne diesen Ordner mit Claude Code. Ich beschreibe, was ich ändern will. Claude Code passt den Code an. Ich teste das auf meinem Rechner lokal, bevor ich das veröffentliche. Und wenn ich zufrieden bin, mache ich einen sogenannten Commit. Das ist nichts anderes, als zu sagen, diesen Stand will ich speichern, dann einen Push abschicken. Das heißt, schick diesen Stand zu GitHub hoch. Mehr oder weniger, das sage ich dem System. Und in dem Moment, in dem GitHub den neuen Stand hat, schnappt Wercel ihn sich automatisch und stellt ihn live. Also 30 Sekunden später ist die Änderung im Internet. Heißt kein FTP mehr, kein Wartungsfenster, keine Angst, dass bei einem Deployment irgendwas schief geht. Und wenn doch mal was schief geht, dann gehe ich in GitHub einen Stand zurück, drücke wieder Push und Wercel stellt den alten funktionierenden Stand wieder her. Das ist eine Sicherheit, die du dir in einer klassischen WordPress-Installation in der Form nie hattest oder die dir nie gegeben war. Viertens, Tailwind als CSS-Framework. Das ist das System, mit dem die Seite gestaltet wird. Das sorgt dafür, dass die Designsprache durchgängig konsistent ist. Und fünftens, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, Superbase als Datenbank. Da liegen dann Daten, die wir später brauchen, für einen eventuellen Mitgliederbereich, für eine Bilddatenbank, für alles, was wir in Zukunft draufsatteln. Was du dir merken kannst, unabhängig von den Namen, du baust dir also kein Tool mehr zusammen, das dir vielleicht passt. Du baust dir eine Plattform, die mit dir mitwächst, und das ist tatsächlich der entscheidende Unterschied. Es gibt einen Punkt an dieser Bauweise, den ich extra rausziehen will, weil er mir wirklich am Herzen liegt und der wird im Trubel der ganzen Toolnamen oft übersehen. Ich habe diese Webseite jetzt mit Claude Code gebaut. Klar, aber ich bin überhaupt nicht auf Claude Code festgelegt. Wenn ich morgen aufwache und sage, ich habe jetzt Lust mit Codex von OpenAI zu arbeiten, dann kann ich das tun. Wenn ich übermorgen sage, ich probiere jetzt Anti-Gravity von Gemini, also von Google aus, dann öffne ich genau den gleichen Ordner mit dem nächsten Tool und es geht weiter, wo ich aufgehört habe. Ich würde dem Tool sagen, guck dir das ganze Ding an, schau dir den Code an, und er würde mit 13 Sekunden später sagen, ey, ich hab's verstanden, ich weiß genau, was du da gebaut hast, was wollen wir heute machen? Das jetzt, um dir das ein bisschen zu verbildlichen. Und warum ist das so? Weil unter all dem Ganzen ganz normaler Code liegt. nicht falsch verstehen, also da liegt kein Code drunter, sondern eine Code-Zeilen, sprich viele Einsen und Nullen und Computersprache. Und das ist Standardcode, das ist Standard-Computersprache, Standard-Frameworks. Jede KI, die heute beim Programmieren helfen kann, versteht diesen Code. Sie sieht meinen Ordner, sie sieht meine Komponenten, sie sieht den Verlauf bei GitHub und sie weiß, aha, so ist das hier also aufgebaut. Da kann ich dran anknüpfen. Das ist ein riesiger Unterschied zu der Welt, aus der wir oder ich komme. In WordPress war ich abhängig vom Tool selbst. In Elementor war ich abhängig vom Page-Builder. Wenn der Hersteller morgen die Preise verdoppelt hat oder das Produkt einstellt, habe ich ein Problem. Und jetzt ist es anders. Mein Code gehört mir. Mein Code liegt bei GitHub in meinem Account. Und welche KI ich gerade als Copilot benutze, auch hier, ja, Copilot war der falsche Begriff, weil es ja auch eigentlich ein Tool von Microsoft ist. Also welche KI ich jetzt heute im Moment zur Unterstützung benutze, ist eine reine Komfortentscheidung. Heute Claude, morgen vielleicht eine andere, übermorgen wieder Claude. Und das ist Souveränität auf einer ganz anderen Ebene als bei den drei Treibern von vorhin. Und das ist mir mit jedem Monat, den ich auf dem neuen System arbeite, wichtiger geworden. Vielleicht fragst du dich an dieser Stelle, Hendrik, wenn du wirklich von null heute anfangen würdest und bauen würdest, eine neue Webseite, wo fängst du da an? Und das ist definitiv eine berechtigte Frage. Und ich nehme dich gerne einmal mit in die ersten drei Schritte. Schritt Nummer eins ist die Inventarisierung. Bevor du irgendetwas Neues baust, musst du wissen, was du eigentlich hast. Ich habe mir mit einem kleinen Skript alle Pages, alle Posts, alle Bilder, alle PDFs aus der WordPress API gezogen und in eine Liste geschrieben. Damit du eine Vorstellung bekommst, was bei uns dann zusammengekommen ist, das waren über 150 Blogposts, 51 Dankesseiten, jede Menge Hauptseiten für die ganzen Online-Kurse, mehrere Varianten für die KKP-Welt, etliche Bilder. Allein durch die Inventur ist mir wirklich klar geworden, wie groß das Ding eigentlich war oder ist und weshalb dieser Umzug noch wichtiger ist. Jetzt hab keine Angst. Dieses Skript, was ich dafür gebaut habe, das habe ich mir nicht aus meinen Gehirnzellen rausgesogen. Ich wusste, ich brauche die Inventarisierung, also ich muss wissen, wo ich herkomme, was ich habe, was ich bei einem Neubau berücksichtigen muss. Und das habe ich mit der KI, mit Claude Code besprochen. Und er hat mir dann auch dieses Skript gebaut, welches über das ich über die WordPress API all diese Daten gezogen habe. Schritt Nummer zwei, war dann tatsächlich Next.json und Vercel aufsetzen. Das ist so der technische Grundaufbau. Klingt groß, ist es aber eigentlich gar nicht. Das passiert an einem Nachmittag. Du legst das Projekt an, du verbindest es mit Vercel, du machst den ersten Deploy, also den ersten Livegang, einen Code von GitHub auf Vercel pushen und dann hast du im Internet schon eine erste leere Seite, die unter deiner künftigen Adresse läuft. Also du kannst es erstmal über eine Vercel Homepage oder URL laufen lassen, du kannst es dann aber auch direkt auf deine eigene Domain verknüpfen, das ist dir vollkommen freigelassen und du kannst tatsächlich auch kostenlos starten. Also Vercel hat einen kostenlosen Plan, GitHub kannst du auch mit einem kostenlosen Plan benutzen. Also hier sind erstmal finanziell keine Hürden, die auf dich zukommen. Und dann Schritt Nummer 3 ist die erste Seite als Prototyp. Bei mir war das tatsächlich, oder bei uns war das tatsächlich eine Landingpage, die ich gebaut habe, die ich auch zu Beginn kurz parallel laufen hatte als eigenständige Subdomain zu unserer ursprünglichen WordPress Elementor Seite. Also einfach, um sich das Ganze mal anzusehen, die ist bei uns wirklich live gelaufen, parallel zu dem bestehenden Setup. Und das war der auch der Moment, wo ich gesagt habe, boah, das funktioniert richtig, richtig gut und das hätte ich gerne für die komplette Seite. Und deswegen bin ich dieses große Projekt dann auch noch angegangen. Also du kannst mit irgendeiner Seite anfangen, einfach um zu sehen, wie fühlt sich das an, wie schnell komme ich hier voran, wo sind die Stolperstellen. Und genau in dieser Phase kam, wie eben schon beschrieben, mein großer Aha-Moment. Und der hatte ganz klar einen Namen, die Komponenten. Eine Komponente ist ein Stück Code, das ich überall wiederverwende. Stell dir das vor wie ein Legostein, einmal gebaut, beliebig oft eingesetzt. Und wenn ich am Legostein etwas ändere, dann ändert sich das überall, wo er steckt. Erinner dich daran, ich habe es zu Beginn gesagt, wir hatten 51 verschiedene Dankesseiten. In WordPress hieß das, ich habe es ganz am Anfang schon mal gesagt, 51 mal Editor öffnen, 51 mal ändern, hoffen, dass du keine vergisst. Im neuen System ist das jetzt eine Codeänderung, alle 51 Seiten sofort aktualisiert. Das war für mich der Moment, wo ich gedacht habe, so muss ich die Arbeit mit KI und die Arbeit mit so einem Tool anfühlen. So macht das Spaß. Damit das nicht abstrakt bleibt, gebe ich dir 3 Beispiele aus unserem Alltag, wie sich das umgesetzt habe oder wie wir das umgesetzt haben. Beispiel 1 ist zum Beispiel die Freebie-Page-Layout oder das Freebie-Page-Layout, was wir haben, sprich das Design eines 0-Euro-Produktes bei uns. Wir haben davon ein paar, sprich wir haben ein paar Freebie-Seiten und auf jeder bekommst du etwas geschenkt, du trägst dich ein, du bekommst es zugeschickt. Diese 4 Seiten teilen sich jetzt eine einzige Layout-Komponente. Pro Seite gebe ich nur noch das Bild rein oder den Text rein und die entsprechende Form-ID von dem Clicktip-Formular, welches wir verwenden. Also wie gesagt, welches Eintragungsformular daran hängt und den Rest macht das System. Beispiel 2, du hast es jetzt schon mehrmals gehört, aber noch einmal, damit es wirklich hängen bleibt. Die 51 Dankeseiten basieren auf einer einzigen Vorlage. Wenn ich morgen entscheide, dass auf jeder Dankeseite ein zusätzlicher Hinweis stehen soll, keine Ahnung, irgendwie ein Link zu den Erfahrungsberichten oder zu einer aktuellen Aktion, die läuft, dann ist das mit einem Schnipser gemacht. Nicht 51, sondern an einer Stelle einmal gemacht, fertig. Beispiel Nummer 3 ist unser Call-to-Action-System, also Call-to-Actions, die nach Call-to-Actions sind Handlungsaufforderungen. So haben wir eigentlich bei jeder Blogseite, auf jedem Blogartikel so Boxen eingebaut, in denen wir auf passende, relevante Online-Kurse, aber auf Freebies, auf die KKP-Welt oder auch auf andere Blogartikel verweisen. Diese liegen jetzt alle in einer zentralen Bibliothek. Im einzelnen Blogartikel sage ich dem System nur noch, nimm Call to Action XY und Call to Action Y oder Z und baue die da ein. Und das führt dazu, dass eigentlich keine Irrläufer mehr drin sind. Also jetzt gerade beim Umzug ist mir aufgefallen, dass ich bei älteren Podcast-Folgen noch Call-to-Actions drin hatte, die auf einen Programmstart, das war Projekt Mein gesundes Pferd von vor 3 Jahren, hingewiesen haben. Und der Link lief dann ins Leere. Also da musste ich manchmal echt schmunzeln und mir auch teilweise an den Kopf fassen, dass uns das nicht eher aufgefallen war. Und das ist im Endeffekt das Geheimnis von einer guten Softwareentwicklung. Nicht das Copy-Paste, sondern Wiederverwenden. Und das geht in Code 1000-mal eleganter als in einem visuellen Page-Builder. Und jetzt sind wir schon relativ weit fortgeschritten. Bevor du dir jetzt denkst, Hendrik, das klingt wahnsinnig befreiend. Ich mache das auch direkt nächstes Wochenende. Hier ein kurzer Realitätscheck. Die erste Phase, also Stack aufsetzen, Inventur, Komponenten anlegen, Hauptseite bauen, hat bei uns, ehrlich gesagt, einige Wochen gedauert. Nicht Tage, sondern Wochen. Und das waren bei mir viele Abende, viele Morgende, viele Wochenenden auch dabei. Phasen, in denen ich mich gefragt habe, war das jetzt wirklich notwendig, dass ich mir das angetan habe? Jetzt im Nachgang definitiv yes, hell yes, das war das Beste, was ich jemals machen konnte. Aber zwischendurch war es echt ein langwieriger Prozess und ich habe mir zwischenzeitlich echt gedacht, ich habe das ein bisschen unterschätzt, wie viel Aufwand es doch ist. Aber jetzt im Nachgang tatsächlich, wow, das Beste, die beste Entscheidung ever. Das heißt, die Lernkurve war steil. Auch mit KI musst du verstehen, was du gerade baust, sonst sitzt du irgendwann auf einem Berg Code, den du nicht mehr durchschaust. Und ohne meine 10 Jahre Vorerfahrung als der, der bei Kernkompetenz fährt, den technischen Hut auf hat, wäre ich nicht in dieser Geschwindigkeit durchgekommen. Also klare Ansage an dieser Stelle, wer Claude Code oder jedes andere Tool, was dafür herangezogen werden kann, ob es jetzt Codex, Anti-Gravity oder was auch immer ist, oder irgendein Vibe-Coding-Tool, wer das benutzt und glaubt, am nächsten Tag eine fettige Migration zu haben, der irrt sich leider. Die KI nimmt dir nicht das Denken ab, sie nimmt dir das Tippen ab. Und das ist schon mal sehr viel wert, aber den Architektenhut musst du trotzdem aufhaben. So, wir nähern uns dem Ende für heute. Damit du weißt, was dich in 2 Wochen dann in Folge B erwartet, hier kurz eine kleine Vorschau. In Folge B gehe ich für dich ins Eingemachte oder ein bisschen mehr ins Eingemachte. Wie die ganzen Blogposts samt aller Bilder rübergekommen sind, welche Integrationen wir gebraucht haben, also welche Tools bei uns dort eine Rolle gespielt haben, Clicktip, Cookie-Consent, SEO, Tracking, welche fiesen Knackpunkte beim Go-Live gewartet haben, von Mobile-Bugs über den DNS-Switch bis zu Seiten, die wir schlicht übersehen hatten und am Ende dann mein ehrliches Fazit. Für wen ist dieser Weg das Richtige und für wen definitiv nicht? Wenn dich das Thema gepackt hat, abonniere gerne das KI-Tüpfelchen, also abonniere den Podcast, dann verpasst du die nächste Folge definitiv nicht. Und genau, damit verabschiede ich mich für heute und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ganz lieben Gruß! Wenn du Themenwünsche hast, sei es zu einem KI-Thema im Allgemeinen oder mit besonderem Bezug zu unserer Pferdewelt, dann lass es mich gerne wissen. Schreib mir einfach eine Mail an hendrik@ki-tüpfelchen.de, Tüpfelchen mit UE geschrieben. Ich schreibe das Ganze natürlich auch noch einmal für dich in die Shownotes, damit du das dort auch sehen kannst. Solltest du jemanden kennen, sei es einen Pferdemensch, vielleicht sogar du selbst oder auch ein Unternehmen, der die oder das in unserer Pferdewelt aktiv ist und wo KI bereits eine wichtige Rolle spielt, dann schreib mich auch gerne an. Wir können uns dann super gerne zu dem spannenden Thema einmal austauschen. Ich sage auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Mach's gut!